Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, hallo. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht und zwar die Fichte. Das ist ja doch die wirtschaftlich wichtigste Baumart in Deutschland und sie hat ja in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Schlagzeilen gehabt. Sie leidet halt offensichtlich doch sehr stark durch den Klimawandel, aber auch andere Folgen, die es immer wieder gibt. Und dazu gehört natürlich auch der Borkenkäfer. Trotzdem spielen auch Pilze eine wichtige Rolle im Leben einer Fichte und auch im Hinblick auf Schäden, die da auftauchen. Und damit wollten wir uns heute eigentlich mal beschäftigen. Also pilzliche Schaderreger oder wir müssen nicht unbedingt immer vom Schaden sprechen, sondern Pilze im Leben einer Fichte.
Ja, wir sind ja Phytopathologen, wir freuen uns immer, wenn wir Pilzchen sehen, ja, auch wenn das parasitische Pilze sind, das darf man gar nicht so laut sagen. Aber einer, der mir sofort einfällt, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, das ist ein Rosspilz. Und zwar habe ich den zum ersten Mal im Wettersteinwald gesehen. Das ist einer, der so gelblich-orangefarbene Fruchtkörper auf den Nadeln macht. Und das ist, jetzt muss ich kurz spicken, das ist
Chrysomyxa rhododendri könnte das zum Beispiel sein, aber da gibt es noch ein paar mehr.
Genau, der war es, der den Wirtswechsel mit der Alpenrose macht. Da gibt es noch ein paar mehr. Erzähl.
Ja, ich muss gestehen, ich bin da jetzt nicht ganz so firm, aber ich glaube, Chrysomyxa abietis gibt es nämlich auch. Und insofern bieten auch Rostpilze einiges an der Fichte. Fichtennadelrost, genau. Das sind in der Regel Chrysomyxa-Arten. Und da kennt man also mindestens 4 Stück an der Fichte. Und zwar der bekannteste eigentlich so ist Chrysomyxa rhododendri. Den wirst du wahrscheinlich da eben im Wettersteinwald gesehen haben. Der macht einen Wirtswechsel zwischen der Fichte und den Alpenrosen. Aber dann gibt es noch 2 weniger bekannte. Das ist einmal Chrysomyxa ledi. Der macht Wirtswechsel zwischen Fichte, natürlich, und Sumpfporst. Und kommt natürlich deswegen auch nur in Arealen des Sumpfporstes vor. Das ist in Deutschland eher im nördlichen Bereich, also eher Richtung Skandinavien.
Was ist denn ein Sumpfporst? Und
das ist eine Pflanze, die halt vor allem in Sümpfen vorkommt. Gesehen habe ich die auch noch nicht. Und dann gibt es Chrysomyxa empetri. Der macht wieder Wirtswechsel zwischen Fichte und Krähenbeeren. Also das sind Verwandte, soweit ich weiß, von den Heidelbeeren und Preiselbeeren. Und die gibt es auch nicht in ganz Deutschland verbreitet. Also die ist auch eine der eher selteneren. Und schließlich gibt es eben noch Chrysomyxa abietis. Und das Besondere an dem abietis ist, dass das ein Nadelrost ist, bei dem man davon ausgeht, dass der keinen Wirtswechsel mehr macht. Also der hat sich sozusagen verabschiedet von seinem Zwischen- oder Hauptwirt und bleibt jetzt nur noch mit den Ezidio- und Uredosporen auf der Fichte. Ah, ich berichtige. Der bleibt nur noch auf der Fichte. Und man bildet keine Ezidio- und Uredosporen mehr aus. Also er braucht den Zwischenwirt nicht mehr.
Ha, okay, also das ist Evolution, oder?
Davon ist der Stand, ja, dass das eben in die Richtung sich dann entwickelt hat, genau.
Okay. Welche davon waren jetzt gleich die Zapfenroste? Also da gibt es ja welche, die so schwarze Pusteln an den Zapfen an den Zapfenschuppen machen, ne? Den zeigst du relativ häufig?
Also ich kenne da vor allem einen, das ist Teclospora aerolata. Sieht man in fast jedem Fichtenbestand eigentlich, wenn man dort unterwegs ist und sich die Zapfen, die auf dem Boden liegen, anschaut. Und da fallen immer wieder Zapfen auf, die sehr weit aufgeschuppt sind. Und wenn man sich dann die Innenseite der Zapfenschuppen dann anschaut, dann sieht man dort die Abdrücke dieser Rostpilze, also die da so kleine Kügelchen gebildet haben. Und ich schätze mal so eine Größenordnung pro Schuppe, so 100 Kügelchen haben da mal gesessen, also Fruchtkörper, und das wirklich in jeder Schuppe. Und meistens sind diese Zapfen auch deutlich dunkler, also die haben so einen schwarzen Teint, sage ich jetzt mal, und eben auffällig immer stark aufgeschuppt, also nicht mehr so eng anliegende Schuppen, wie es üblich ist, wenn mal ein Fichtenzapfen auf dem Boden liegt, sondern so weit aufgeöffnete Schuppen.
Okay, und das heißt, dass die dann auch keine, sage ich mal, keimfähigen Samen mehr produzieren? Also ist der Zapfen dann wirklich vermehrungsmäßig für die Fichte tot oder beeinträchtigt?
Genau, ich denke, bei diesem Zapfen, da wird keine Samenbildung mehr möglich sein.
Okay, also durchaus so eine kleine Beeinträchtigung im Vermehrungspotenzial.
Aber es ist jetzt nicht so, dass in der ganzen Fichtenkrone da alle Zapfen befallen sind. Also der tritt überall mal auf und dann stellt man fest, das sind immer einzelne Zapfen, die da befallen sind, aber keineswegs jetzt, dass da auf dem Boden alle oder ich sag mal, das irgendwie so auffällig ist, dass praktisch alle irgendwie auf dem Boden von dem Rost befallen sind. Also das ist schon koevolutiv angepasst und es werden immer mal wieder welche befallen. Ja, der kann sich halten, aber ich glaube nicht, dass es größere wirtschaftliche Schäden dadurch gibt.
Okay, was haben wir denn so für pilzliche Kandidaten, die wirtschaftliche Schäden anrichten und die, sage ich mal, tatsächlich ernst zu nehmen sind?
Also was auf jeden Fall ernst zu nehmen ist, weil es halt in den Komplex oft mit anderen Krankheiten zu beachten ist, das sind auch gewisse Erreger von Nadelröten. Wir hatten jetzt ja vorhin die Rostpilze angesprochen. Rostpilze sind ja richtig parasitisch. Und damit gehen die ja nur an die ganz jungen Nadeln dran. Also die vom letzten Nadeljahrgang, die werden befallen. Und immer auch nur ein Nadeljahrgang kann im Prinzip aktuell befallen werden. Also wie dann die Entwicklung ist im nächsten Jahr, das hängt wieder davon ab, wie sind die Bedingungen zu der Zeit, wo die Sporen fliegen, können die sich da gut etablieren. Und deswegen kann das durchaus mal auftreten, dass es mal ein Jahr gibt mit vielen Rostpilzen und mit anderen. Und bei der Röte, da ist es umgekehrt, die geht nicht von außen, sondern die geht von innen, also an die ältesten Nadeln. Und bei der Fichtennadelröte, da haben wir im Wesentlichen bei der gemeinen Fichte drei Erreger, die auch ein bisschen unterschiedlich dann die Farben ausmachen, also die Verfärbungen der Nadeln. Da gibt es einmal Rhizosphaera kalkoffii. Das ist ein Pilz mit winzig kleinen Fruchtkörpern nur, die unmittelbar aus den einzelnen Stomatern der Nadeln herauswachsen. So winzige kleine Kügelchen mit einer guten Lupe, zehnfach etwa, da kann man die ganz gut sehen. Mit bloßem Auge braucht man schon Erfahrung, um die erkennen zu können. Und dann haben wir aber auch eben noch zwei andere Erreger, Lophodermium abietis. Der bildet schon etwas größere, schiffchenförmige Fruchtkörper. Die kann man mit dem bloßen Auge schon ganz gut erkennen. Und schließlich noch Lirula macrospora. Makro, da steckt es ja schon drin, der bildet eigentlich die größten Fruchtkörper auf den Nadeln. Die können sich fast über eine ganze Nadellänge hinziehen, so schwarze, wie Belege sieht das fast aus. Aber es sind halt Fruchtkörper eines Schlauchpilzes, eines Ascomyceten. Und die können unter extremen Bedingungen durchaus eben mehrere Nadeljahrgänge betreffen. Und je nach Vitalitätszustand der Fichte kann das natürlich schon wirtschaftlich bedeutsam sein, wenn da ein starkes Auftreten ist, dass die Fichten halt schon geschwächt sind und dann eben anfällig gegen andere Erreger, natürlich dann auch gegen den Borkenkäfer und ähnliches empfindlicher sind.
Also gerade so Lirula macrospora, der fällt mir ja meistens in so Fichtendickungen auf. Ist das tatsächlich, also sind diese drei Nadelröte-Erreger, sind das hauptsächlich Pilze, die in Fichtendickungen und Jungwüchsen ein Problem sind oder gehen die auch schon an adulte Bäume und machen da Probleme?
Also gerade der, den du angesprochen hast, Lirula macrospora, da würde ich sagen, da ist sicherlich eine Tendenz für die jüngeren Bestände, aber die anderen, muss man ganz klar sagen, die gibt es bis ins hohe Alter der Fichten. der scheint also so eine Vorliebe für diese dichteren Bestände zu haben, also wo weniger Luftzirkulation ist, da scheint der besser angepasst zu sein. Die anderen sind da wohl weniger empfindlich und da kommt es vor allem darauf an, wie eher die Witterungsbedingungen sind für die Fichte, also der Vitalitätszustand nach zum Beispiel eher trockenen Jahren, da tritt das dann oft verstärkt auf und da können dann eben auch mehrere Nadelringe dann absterben.
Das heißt, was haben wir da auch schon, sag ich mal, als logischen Schluss, die Maßnahme, die wir dann in so einer Fichtendickung durchführen müssen, ja, wenn wir da so einen Lirula-Macrospora-Befall haben, der schon ziemlich deutlich ist, wir müssen da einmal, sage ich mal, ordentlich durchforsten, dass wir diesen Dichtstand gelöst kriegen, ne, dass da ein bisschen mehr Luft zirkuliert, ein bisschen mehr Licht reinkommt und dann fühlt sich Lirula Macrospora gleich nicht mehr so wohl in diesem Bestand, richtig?
Genau, da kann man auf jeden Fall so eine Maßnahme befürworten. Muss man natürlich abwägen mit anderen waldbaulichen Bedingungen und so, aber im Hinterkopf auf jeden Fall, dass das eine Maßnahme sein kann, genau.
Was haben wir denn an Triebschädlingen? Oh nein, bevor wir zu den Triebschädlingen gehen, muss ich noch einen nennen, ja, und das ist ja Herpotrichia juniperi. Der ist mir ja zum ersten Mal im Bayerischen Wald begegnet, das ist der schwarze Schneeschimmel, den finde ich ja ganz beeindruckend.
Ja, ist natürlich kein Spezialist jetzt wirklich für die Fichte, sondern wirklich ein Pilz, der eigentlich alles nimmt, was ihm in den Weg kommt, aber da, wo er vorkommt, das ist ja auch das Hauptverbreitungsgebiet eigentlich der Fichte, nämlich dort, wo wir längere Schneelagen haben. Und das Tolle ist ja eben, oder Verrückte, dass dieser Pilz eben angepasst ist auf diese Bedingungen bei geschlossener Schneelage, sich da auszubreiten. Und das findet man halt dann in den Hochlagen zum Beispiel des Bayerischen Waldes, in den Alpen. Und da geht der eigentlich vor allem an die Nadelbäume, nimmt aber auch durchaus mal einen Laubbaum, der da ist, mit und wickelt den mit seinem Myzel ein. Und das Tolle ist ja irgendwie, oder Besondere, dass der ja sein Myzel praktisch nicht im Wirt, sondern außerhalb des Wirtes bildet. Also das, und dann fällt der natürlich, wenn der Schnee dann geschmolzen ist, besonders gut auf, weil man dann plötzlich überall diese schwarz eingesponnenen Zweige und Triebe da sieht.
Ja, also der kann wirklich ganze Zweige einspinnen, also so 30, 40 Zentimeter im Quadrat. Ja? Also das sind wirklich größere Zweigbereiche, die da von schwarzem Myzel umsponnen sind. Das ist also wirklich spektakulär, wenn man das sieht. Und der wächst tatsächlich unter der geschlossenen Schneedecke, ja, wo wir also so knapp über 0 Grad haben, oder?
Ja, um die 0 Grad.
Um die 0 Grad. Ja,
knapp drunter.
Knapp drunter. Also das ist tatsächlich ein Pilz mit einer sehr tiefen Optimaltemperatur offensichtlich. Aber er ist dann noch zu sehen, wenn die Schneedecke weggeschmolzen ist. Und das ist wirklich ein ganz interessanter Kandidat.
Naja, und gerade für kleine Pflanzen, also jetzt zum Beispiel in dem Alpenraum auf so Schutzwaldsanierungsflächen, wo die Bäume noch relativ jung sind, da kann das dann wirklich auch mal eben Totalausfälle mit sich bringen. Also wenn da so ein kleines Pflänzchen komplett eingesponnen ist, der hat dann oft keine Chance mehr, sich weiterzuentwickeln. Während natürlich ein etwas älterer, wenn der ein paar Triebe unten hat, die da befallen sind, der Rest aber aus der Schneedecke rausgeschaut hat, dann ist das für die Fichte natürlich ohne Bedeutung.
Du hast gesagt, der wächst quasi nicht im Wirt, sondern umspinnt die Nadeln. Also was genau macht dann den Schaden? Also dass quasi die photosynthetisch aktive Oberfläche verdunkelt ist, oder?
Na, der geht schon in den Wirt natürlich immer rein, der sticht dann immer wieder rein, geht vielleicht auch durch die Spaltöffnungen in die Nadeln hinein und holt sich natürlich dort seine Nährstoffe. Aber das Hauptmyzel bildet er halt nicht im Wirt, wie es viele andere machen, sondern außerhalb. Und da das melanisierte Hyphen sind, fallen die halt extrem auf. Da sieht man halt wirklich den Pilz, wie er leibt und lebt, während er sonst bei den anderen ja meistens eben im Inneren als verstecktes Lebewesen sozusagen lebt. Ne?
Okay, verstehe. Tja, dann können wir jetzt doch mal wechseln zu den Triebschädlingen. Und da gibt es ja einen ganz interessanten Vertreter, über den haben wir ja hier schon mal gesprochen in Waldpilzwelten, nämlich Sirococcus coniugenus, einer meiner Lieblinge, weil das war einer der ersten, die ich gelernt habe.
Ja, über Sirococcus haben wir ja schon eben eine Folge bei Waldpilzwelten ausgestrahlt. Aber ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, insbesondere das Schadbild. Denn das ist schon ein bisschen besonders. Betroffen ist jetzt nicht nur die Nadel, wie bei den Erregern, die wir bisher besprochen haben, sondern komplette Triebe. Und zwar immer die jüngsten Triebe. Und die werden im Laufe des Wachstums vom Pilz immer stärker geschädigt. Und da der nicht auf allen Seiten dieses austreibenden Triebes angreift, sondern meistens auf einer Seite stärker, dann rollen sich diese Triebe so ein bisschen ein und die sind dann oft so verbogen, verschlungen, sterben ab und die Nadeln fallen dann in dem Zuge auch meistens relativ bald runter, mit Ausnahme ganz junger Nadeln, die am Ende sitzen. Die bleiben dann oft noch stecken und dann sieht das aus wie so kleine Pinselchen, wo so ein paar kleine Nadeln eben vorne noch zusammenstehen und am Trieb verbleiben. Und dieser Befall kehrt halt oft immer wieder über viele Jahre und betroffen sind insbesondere saure Standorte, also Böden, die beispielsweise auf Granit oder Gneis häufig vorkommen und zum anderen überwiegend Lagen, die eine relativ hohe Luftfeuchte haben. Also Nordhänge sind dann zum Beispiel deutlich stärker betroffen als Südlagen.
Okay. Ein Triebschädling, über den ich gestolpert bin, als ich hier im Vorfeld eine kurze Recherche gemacht habe, das ist Brunchorstia pinea. Und irgendwie hatte ich so im Ohr, dass der eigentlich an der Kiefer vorkommt, aber er scheint tatsächlich bei Fichten, die unter Schirm von Kiefer wachsen, ein Problem zu sein. Kannst du das so bestätigen oder?
Ja, genau, das habe ich auch mal gesehen. Und zwar kann ich mich erinnern, in der Oberpfalz, da gibt es in einigen Regionen ältere Kiefernbestände und unten drunter hat sich die Fichte ziemlich stark verjüngt. Und da kenne ich eben auch diesen Fall, dass die Altkiefern zwar befallen werden von diesem Pilz, aber da spielt das oft keine so große Rolle. Sagen wir mal, dass 5% der Triebe da vielleicht geschädigt werden, aber für so eine alte Kiefer macht das ja nichts. Ungünstig ist dann, dass der bei den Fichten sehr häufig den Haupttrieb, den sogenannten Leittrieb befällt. Und dann sterben dann diese Haupttriebe ab und die Fichten, die dann da unten drunter stehen und sich ordentlich verjüngt haben, so mannshoch, sage ich jetzt mal, die verbuschen dann dadurch und sind dann natürlich wirtschaftlich nicht mehr wirklich so geeignet. Also sie sterben selten ab. Vielleicht kann das auch mal im Sämlingsstadium oder bei ganz jungen Pflanzen der Fall sein. Aber die Schäden, die mir so da vor Augen waren, das waren vor allem eben so Fichten 1 Meter bis 2 Meter groß. Und dort trat dieser Schaden durchaus auf größeren Flächen vor und war also wirtschaftlich schon bedeutsam. Und da muss man sich halt überlegen, was mache ich da jetzt waldbaulich? Setze ich weiterhin auf die Kiefer? Halte ich den Schirm der Kiefer weiterhin so dicht? Oder habe ich schon da ziemlich erntereife Bestände und schaue, dass ich da eine gewisse Auflichtung hinbekomme, weil dann auch die Fichte nicht so massiv wohl betroffen ist mehr.
Okay. Einer, der mir jetzt auch noch untergekommen ist Neonectria fuckeliana und den habe ich tatsächlich mal gesehen an der Fichte. Also Neonectria oder Nectria-Arten, die sehe ich sehr häufig an Laubbäumen, an der Buche insbesondere. Aber Neonectria fuckeliana ist einer, der an die Fichte geht. Und das ist dann also wie der Klassiker bei der Buche eigentlich auch so ein Cambium-Schädling, ne?
Genau, da macht er dann seinen Schaden. Gibt es bei ziemlich jungen Fichten durchaus, kann aber auch mal bei mittelalten Fichten, also bedeutsam sein. Also, dass die da befallen sind und dann eben Rindenschäden bekommen und im Extremfall, dass sogar ganze Teile sozusagen der Krone ausfallen, absterben.
Haben wir da auch Krebsbildungen, also Überwallungsversuche oder passiert das bei der gemeinen Fichte eher nicht?
Doch, das ist auf jeden Fall der Fall. Also die Fichten, die versuchen sich natürlich zu wehren und versuchen diese Schäden, die durch den Pilz entstanden sind, wieder zu schließen. Ob es jetzt so wirklich ganz typische schießscheibenartige Nekrosen gibt, die mehrjährig sind, das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen. Meistens war die Schäden auf 1-2 Jahre beschränkt, die mir da bekannt sind. Aber ausschließen möchte ich es nicht.
Okay. Jetzt haben wir das Stichwort Cambium-Schädling ja schon genannt, ne? Da haben wir einen, der da ganz groß im Rennen ist, und das ist der Hallimasch. Und wir waren gestern unterwegs und da habe ich mal wieder gelernt, dass also Hallimasch ist nicht gleich Hallimasch, ne? Sondern da gibt es ja Arten, die an Nadelholz angepasst sind oder Arten, die an Laubholz angepasst sind. Und einer, der da bei den Nadelhölzern ein Kandidat ist, ist Armillaria osteuae, der dunkle Hallimasch, richtig?
Genau, das ist so der häufigste, den man eigentlich finden kann, wenn man im Fichtenwald unterwegs ist und der da natürlich auch sehr massive Schäden als Rindenschädling, Cambium-Killer verursachen kann.
Was genau macht den eigentlich so gefährlich?
Ja, das Besondere ist halt, dass der sich erstmal an Totholz lange halten kann. Totholz, insbesondere zum Beispiel in Form von den abgeschnittenen Stubben, die ja im Bestand bleiben, was ja auch sinnvoll und wichtig ist für so einen ökologischen Wald. Aber das ist so seine Stätte, wo er erstmal dahin vegetieren kann und sich ausdehnen kann und dann eben mit seinen Rhizomorphen in die benachbarten Bäume reinwachsen kann und dann eigentlich abwartet, bis die Bedingungen günstig sind. Und das ist vor allem nach Trockenjahren der Fall. Und das ist auch sehr, sehr gut in der Literatur belegt. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge auch angesprochen, also dass es eben ja immer wieder so Trockenjahre gegeben hat. Und in der Folge, ich weiß, dass es eins um 1910 gegeben haben muss, das ist schon beschrieben. Dann gab es Trockenjahre in den 1940er Jahren und dann 49 und 50 muss es ganz viel Hallimasch-Schäden gegeben haben. Dann war das Jahr 1964 ein Trockenjahr, das Jahr 1976 ein Trockenjahr mit folgendem Hallimasch. Und aus meiner Kenntnis, wo mir das dann so ganz extrem aufgefallen war, das war das Jahr 2003. Und da in der Folge, da war Hallimasch an Fichte wirklich sehr weit verbreitet und hat sehr, sehr große Schäden verursacht.
Ja, diese Rhizomorphen, da müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal erklären, was das ist. Ja, das sind Myzelstränge, die dunkel gefärbt sind, also melanisiert sind. Und das heißt, sie sind also geschützt gegen Sonneneinstrahlung und überhaupt ziemlich widerstandsfähig, ist so ein bisschen knorpelig, wenn man die anfasst, ne?
Ja, und ich sage immer, die schauen aus wie so schwarze Schnürsenkel. Im Gegensatz zu Wurzeln, die ja immer in eine Richtung irgendwann dünner werden, ist eben die Besonderheit bei den Rhizomorphen, dass die praktisch über ihre ganze Länge mehr oder weniger einheitlich dick bleiben. Und eben, wie du schon gesagt hast, diese intensive schwarze Farbe außen, die äußere Schicht, und wenn man sie aufreißt, dann sieht man, dass die inneren Myzelien oder Hyphen weiß sind.
Hm. Kann man dann auch an befallenen Bäumen, die abgestorben sind, dann unter der Rinde sehen? Also der bildet ja an lebenden Bäumen unter der Rinde so ein weißes Fächermyzel, ne, das also ziemlich aggressiv dann das Cambium abtöten kann. Und wenn der Baum dann tatsächlich tot ist, dann kann der auch unter der Rinde diese schwarzen Rhizomorphen bilden, ne?
Genau.
Also er ist ein Pilz, der sehr persistent auf den Flächen ist, ne? Ich glaube, wir hatten das, ich weiß gar nicht, ob wir das mal thematisiert haben, also gerade so Fichten, Jungwüchse, die dann von so einem Hallimaschbefall mehr oder weniger komplett dahingerafft werden, da dann zum Beispiel sowas wie Douglasien zu pflanzen, ist dann keine richtig gute Idee, richtig?
Genau, da sollte man sich unbedingt überlegen, weil die eben so eine Vorliebe haben für Nadelhölzer oder Laubhölzer, dass man da dann eben dann schaut, dass man da den Wechsel hinbekommt, in diesem Fall eben zum Laubholz. Und das Risiko gerade bei Douglasie ist extrem hoch. Also die ist dann wieder sehr anfällig, wenn man die nach Hallimaschbefall von Fichten in diese Wälder wieder pflanzt.
Hm. Ja, ein Pilz, der für mich, sage ich mal, dem Hallimasch mindestens ebenbürtig ist, das ist ja der Wurzelschwamm, und auch zum Wurzelschwamm hatten wir schon eine Folge, aber wir wollen das, glaube ich, trotzdem nochmal ganz kurz zusammenfassen, oder? Weil der Wurzelschwamm ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Pilz an der Fichte.
Ja, die Besonderheit von den beiden Arten, Wurzelschwamm und Hallimasch, ist, dass sie die beiden Haupterreger der sogenannten Rotfäule sind. Also das ist eigentlich ja eine Weißfäule biologisch gesehen. Also es wird vor allem erstmal das Lignin zersetzt, die Zellulose bleibt übrig. Aber weil in der Fichte ein sehr hoher Anteil meistens von eisenhaltigen Verbindungen ist, haben wir dann so eine Rotfärbung und da kommt es dann dieser in Försterkreisen diese Bezeichnung Rotfäule her. Und das geht eben auch an lebende Bäume. Und man kennt oft diese Holzpolter, die dann am Straßenrand liegen, das sogenannte D-Holz, wie die Förster sagen, also wo innen das praktisch eher als Röhre zu verwenden ist, als denn als ein vollwertiger Stamm. Also innen fast alles hohl und nur der Splint wird kaum angegriffen und bleibt dann übrig. Und ein bisschen einen Unterschied gibt es da zwischen Hallimasch und Wurzelschwamm wohl. Also der Hallimasch geht meistens nicht so weit die Stämme hinauf, sondern bleibt eher im unteren Bereich, so bis 2 Meter. Ist natürlich das wertvollste Holz, was es eigentlich an so einem Stamm gibt, nach der Ernte oder bei der Ernte. Und der Wurzelschwamm geht oftmals noch viel weiter hoch und konzentriert sich auch mehr auf den mittleren Bereich, während beim Hallimasch oft das so eine fleckige Verteilung der Rotfäule ist. Aber es gibt noch ein paar andere Arten, die auch da beteiligt sind. Also es sind nicht nur diese beiden. Genau.
Im Farbatlas Waldschäden wird beim Stichwort Wundfäule auch noch ein Schichtpilz genannt, nämlich Stereum sanguinolentum. Und der ist mir ja in dem Kontext noch gar nicht untergekommen.
Ja, Schichtpilze sind kleine Pilzchen, die also Hüte ausbilden, aber weder Röhren noch Lamellen noch irgendwie Stacheln oder sonstige Struktur unten drunter besitzen. Also unten ganz glatt sind und diese Schichtpilze oder dieser Schichtpilz, der hat meistens so bräunliche bis weißlich-beige Farben auf der Unterseite. Die Oberseite ist ziemlich unauffällig, eher so ein dunkler, leicht haariger Hut. Und wenn man den leicht verletzt, dann gibt der eben so eine rote Flüssigkeit ab. Und das hat ihm dann die Bezeichnung blutender Schichtpilz gebracht. Und wo findet man den eigentlich regelmäßig und häufig? Das sind so Holzpolter, die eine gewisse Weile im Wald liegen geblieben sind. Also vielleicht ein paar Monate, 2, 3 Monate. Und dann schon bilden sich oft diese Fruchtkörper an Nadelholz. Und wenn man die dann eben mal ein bisschen mit dem Fingernagel ankratzt oder wenn sie sehr trocken sind, ein bisschen anfeuchtet, dann sieht man sehr schnell eben diese Bildung. Und das sind so die ersten Holzfäulen, die oftmals an so liegenden Stämmen auftauchen und sich da ausbreiten.
Also da wir ja schon bei den Holzpoltern sind, muss ich ja jetzt hier auch noch die Bläuepilze anführen. Ja? Also ich war ja ganz erstaunt, dass da dass es Vertreter der Gattung Ophiostoma sind, ja? Also Ophiostoma picea, führt der Herr Butin dann an. Und das ist ja ein Verwandter unseres Ophiostoma novo ulmi, des Erregers des Ulmensterbens.
Genau, die Gattung Ophiostoma ist gar nicht so klein und da gibt es eben auch Erreger, die durchaus ins Nadelholz gehen. Und dann eben, wie eben bei der Ulme, sich hauptsächlich eben im Holz bzw. in den Gefäßen des Holzkörpers eben verbreiten und dann diese Bläue verursachen. Also das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass man praktisch eine Farbauswirkung der Hüftenbildung wahrnimmt im Holz.
Aber also in dem Fall ist das ja dann tatsächlich nur ein Lagerschaden, richtig? Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Pilz dann auch lebende Fichten irgendwie befällt. Also ich meine, es gäbe jetzt auch keinen Vektor, der mir einfällt, ja, aber das ist ja, da ist der Fall ein bisschen anders gelagert als beim Ulmensterben, ja?
Ja, das ist weniger der Fall. Was es schon gibt, ist so nach Rückgeschäden, Fällungsschäden oder so. Also wenn die Rinde verletzt worden ist, dann kann der sich durchaus auch mal an lebenden Bäumen, Fichten etablieren. Und da findet man ihn dann eben auch manchmal im Bereich dieser Verletzungen durchaus auch an stehenden Bäumen. Aber spielt jetzt sicherlich nicht die so ganz große Rolle und man muss auch sagen, seit den Harvestern haben zumindest ja diese klassischen Rückgeschäden eigentlich sogar eher abgenommen, als das früher der Fall war, wo die Bäume mit der Seilwinde von überall her herangezogen worden sind. Da waren die durchaus häufiger und soll man halt vermeiden, also auf jeden Fall solche Schäden, weil da treten dann diese Pilze auf.
Ja, natürlich sind Verletzungen, sei es in Form von Rückenschäden oder Fällungsschäden, das sind natürlich willkommene Eintrittspforten für eine ganze Reihe von Fäulerregern. Ne? Wenn der Holzkörper mal frei liegt, dann haben diese Pilze leichten Zugang und dann können auch schon mal Pilze, die wir eigentlich als reine Saprophyten kennen, so ein Stück Holz einfach besiedeln und das dann zu halt eben zu einer Fäule führen.
Gestern hatten wir ja auch einen dieser Vertreter, die sehr hübsch auch ausschauen können. So ein Schüppling an einer Fichte. Der sparrige Schüppling ist gekennzeichnet durch gelbe Farben, sowohl am Hut als auch am Stiel. Und dazu noch eben diese auffälligen Schuppen, die er sowohl eben auch am Stiel als auch am Hut besitzt. Manchmal wird er verwechselt, weil der auch so büschelig wächst mit dem Fruchtkörper vom Hallimasch. Am besten hilft da ein Blick auf die Lamellen. Wenn man dann reifere Fruchtkörper hat, dann sieht man nämlich ganz deutlich, dass der sparrige Schüppling ein Braunspurer ist und dadurch die Lamellen sich dann im Alter braun färben. Oder wenn mehrere Hüte übereinander sind, dann kann man auch oftmals schon abgeworfene Sporen auf den unterliegenden Hüten erkennen. Was dann auch auftreten können, das sind dann Vertreter der Saftporlinge, die von ihrer Grundtendenz eher weichere Fruchtkörper haben. Hängt damit zusammen, dass das Hyphensystem, aus dem die bestehen, nur aus einfachen Hyphen bestehen und keine besonderen Hyphen, wie so extra lange Hyphen oder so verkettende Hyphen, wie es dann eben die dauerhaften Porlinge besitzen. Und die sind eher weich eben und auffällig, wenn man die zusammendrückt, dass dann wirklich, wie der Name das eben schon andeutet, Saft herausläuft. Also eine Flüssigkeit, Wasser tropft dann da ordentlich raus. Und die findet man auch öfter mal schon an Fichten mit Rückenschäden oder so, dass die da rauskommen. Und dann fallen mir auf jeden Fall noch zwei Arten ein, die man mit der Fichte in Verbindung bringen kann. Einmal an den Stöcken ein Porling, der sogenannte Fenchelporling, der auch wirklich so einen Duft ausströmt, wenn man ihn sich unter die Nase hält, der so an Tee, Fencheltee, Anis, bisschen vielleicht Komponente, mag manche erinnert werden, und eben an Stöcken ganz, ganz häufig vorkommt und dann auch noch so eine schöne goldbraune Farbe besitzt in großen Teilen. Manche Teile sind schwarz, ein bisschen faserig fühlt er sich an. Das ist so ein Pilz, der da ganz oft zu beobachten ist. Und verwandt mit ihm ist der sogenannte Zaunblättling. Und das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Pilz, weil der kommt neben den typischen und seinen natürlichen Vorkommen natürlich im Wald an, meistens aber dann schon entrinnetem Holz, also das schon ein bisschen länger liegt. Kommt er auch sehr häufig an verbautem Holz vor. Entweder weil es nicht richtig abgetrocknet war oder weil es aus konstruktiven Gründen wieder feucht geworden ist. So Zäune halt klassisch, klar, die trocknen ja nie komplett ab und wenn sie an bestimmten Stellen stehen, haben die eben immer genügend Feuchte, dass die Pilze das besiedeln können. Und der Zaunblättling kommt eben auch so mit Besonnung und so aus, dem reichen also relativ geringe Feuchtigkeitsgaben, der ist da auch eben an Fichten verbauter Art relativ regelmäßig zu finden. Ah, ein Pilzchen fällt mir auch noch gerade ein und das ist die gewöhnliche Galerträne. Der kommt auch, wenn so Rückenschäden sind, immer wieder auf und von den vielen Galertränen, die es gibt, kann man diesen gemeine Galerträne ja deswegen ganz gut erkennen, weil der nicht nur seine gelblichen Hauptfruchtformen bildet, sondern daneben auch noch so eine orange, galertartige Nebenfruchtform. Und das erinnert so, ja, wie an so winzig kleine Gummibärchen sozusagen. Aber rundlich sind die, also von der Konsistenz her Gummibärchen, aber so wie kleine Tropfen, die eben beispielsweise auf dem Holz zu liegen scheinen oder da dran hängen.
Interessante Assoziation, Gummibärchen.
Ja, doch, wenn man die anfasst und so, finde ich schon.
Habe ich noch nie. Sollte ich vielleicht mal. Habe ich noch nicht probiert. Okay. Ja, also ich sag mal, wer natürlich auch solche Rückgeschäden immer ganz gerne nutzt, ist der Hallimarsch, ne? Das ist ja einer unserer ersten Kandidaten dann, der sich da dran schmeißt. Aber ansonsten prinzipiell natürlich Rückgeschäden möglichst vermeiden, überhaupt jegliche Schäden am Bestand möglichst minimieren. Ja, haben wir waldschutzmäßig noch was Relevantes an der Fichte, was wir jetzt irgendwie nicht angeführt haben?
Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge an Sachen, aber ich glaube, die wesentlichen, die das Häufigste ausmachen, die haben wir eigentlich so mitgenommen und abgedeckt.
Ja, denke ich auch. Okay, damit würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge, oder Markus?
Ja, und dann können wir uns verabschieden und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Servus.